Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Band Öl besteht, zumindest auf der Bühne, aus dem Liedermacher Ari Öl und dem Multiinstrumentalisten Hjörtur Hjörleifsson. Gemeinsam bringen sie auf ihrem Debüt Über Nacht eingängige und komplexe Popmusik mit deutschen Texten. Im Hintergrund und trotzdem von großer Bedeutung für Öl, Produzent Marco Kleebauer, der für viele der Klänge und Beats verantwortlich ist, und daneben ist auch noch ein Teil der Band Leia. Als ich vor ein paar Tagen mit Ari und Hjörtur über ihr Debüt gesprochen habe, da hatten die beiden sehr viel Spaß daran, dass dieses Geräusch auch aufgenommen wurde. Mineralwasser, das in ein Glas geschenkt und getrunken wurde. Und Ari Öl meinte auf meine Frage hin, dass ihr Produzent sicher auch aus einem solchen Geräusch irgendwas herstellen könnte.
Unser dritter stummer Mann, Marco Kleebauer, er ist nicht wirklich stumm, aber er tritt weniger in Erscheinung, der uns mit uns produziert. Der macht oft aus solchen Dingen Beats und Geräusche und so. Also es klingt danach zum Glück nicht so. Aber er macht oft sehr wichtige Perkussionselemente mit Dingen, einen Schlüssel, den er am Boden wirft. Oder dass man mal das Einschenken eines Wasserglases könnte auch dazu führen, dass es in einem Öltrack landet. Absolut, ja.
Wer macht was im Duo? Welche Instrumente sind zu hören?
Es sind jede Menge Instrumente zu hören, aber ich spiele hauptsächlich Bass bei diesem Projekt. Und der Ari ist unser Sänger und Liedermacher. Und dann kommen einfach alle möglichen Instrumente dazu, so wie eine Gitarre. Wir arbeiten sehr viel mit Synthesizer und Marco macht die Beats.
Ja, im Endeffekt, wir schichten alle, was geht. Also die meisten Instrumente, die man hört, die entstehen dann im Entstehungsprozess eher zufällig und jetzt kommt jetzt keiner rein und spielt bewusst Synthesizer. Die Zuordnung von Instrumenten ist etwas schwierig bei uns. Mhm. Und nicht umsonst ist Hjörtur Hjörleifsson unser Multiinstrumentalist, weil oft dann er einfach, was auch immer zur Verfügung steht, spielt.
Was kann das sein? Also ich meine, eine Querflöte, gut, das ist ja noch ein relativ gut erkennbares Instrument, habe ich gehört. Dann auch irgendwas, was auch flötenähnlich klingt, so Richtung Panflöte, ist aber, glaube ich, keine Panflöte.
Nee, das ist tatsächlich ein Mellotron. Das ist dieses Instrument, wo jede einzelne Note ein eigenes Sample auf Band hat und man draufklickt, wird dieses Band abgespielt. Also nicht jede Flöte ist eine Flöte bei uns. Sondern,
ja, also allerdings haben wir nicht das echte Instrument im Studio stehen, sondern haben wir ein digitales. Ich glaube, diese echten Mellotrons kriegt man nicht mehr so leicht.
Gibt es noch so ein paar weitere verfremdete Instrumente, die ich als solche niemals erkennen würde?
Ja, vor allem die Stimmen, glaube ich, erkennt man oft dann nicht mehr als solche. Also Stimmen, die im Hintergrund Urwaldgeräusche machen oder Stimmen, die zu Melodien entfremdet werden und mit einer E-Gitarrenmelodie gedoppelt werden. Also eigentlich ist die Stimme etwas, wo Hjörtur und ich eigentlich sehr viel mit der Stimme machen und das dann ja in der Produktion Platz findet. Wobei man sagen muss, die Stimme ist das Instrument, mit dem wir am meisten Erfahrung haben und wo wir auch uns am ersten zutrauen, sie immer wieder einzusetzen, weil sie auch verfügbar ist. Also wir sind in keinem großen Studio, wo es grundsätzlich schon mal sehr viele Instrumente gibt, sondern wir machen das eigentlich alles in einem Kellerstudio von Marco. Und der hat schon ein paar Sachen, aber letztlich geht es in unserem Prozess ganz viel um Effizienz und darum, ganz schnell zu Ergebnissen zu kommen. Und dann oft hält man einfach das Mikrofon zum Mund und macht was. Und daraus werden dann Soli und Effekte und oft dann Hintergrundgeräusche. Also die Stimme ist eigentlich unser wichtigstes Instrument, finde ich.
Oder auf dem Weg ins Studio nimmt man schnell auf dem Handy was auf. Und das hat ja auch schon den Effekt, dass durch das Gerät wird die Stimme ein bisschen verzerrter oder anders klingen, als würde man es im Studio gleich aufnehmen. Und diese Aufnahmen werden oft eingearbeitet.
Ganz oft geht es darum, dass wir nicht glasklare Signale verwenden, sondern versuchen, das nächste Mittel zu verwenden. Und wenn das Handy oder der Laptop ist, dann landen diese Aufnahmen dann oft auf der Aufnahme dann, ja.
Ich finde, es ist eine interessante Verbindung einer im Ganzen dann doch eingängigen Musik, obwohl sie komplex und klangverspielt ist, mit dann wiederum sehr tiefen Texten. War es von Anfang an auch klar, dass die Texte auf Deutsch sein werden?
Es war klar, dass die Texte auf Deutsch sein werden. Ich hatte ja schon Entwürfe auch auf Deutsch. Diese Verbindung von den Texten, die da waren, zum tatsächlichen Singen hat bei mir etwas Überwindung gekostet. Ich kann mich erinnern, ich habe anfangs noch ein bisschen mich nicht ganz getraut, das rauszusingen, weil ich Angst hatte, dass das Deutsch sich nicht authentisch anfühlt. Und je näher das Singen dann an das Sprechen gekommen ist, auch von den Melodien und von dem, wie die Übersetzung ist, je näher das an das Sprechen gekommen ist, desto wohler habe ich mich gefühlt.
Also, du hast es ja auch am Anfang ein bisschen verschleiert, indem du eher auf Dialekt, ins Dialekt gegangen bist mit, ja, mit der Aussprache, und dann bist du aber wieder irgendwie näher an deinen eigenen.
Genau. Also, wobei man sagen muss, dieses Dialekt, das, man denkt dann sofort an so einen Wiener Dialekt. Ich glaube, ich habe das ein bisschen allgemeiner gehalten.
Ja.
Aber ja, sicher. Und ich glaube, an österreichischen Role Models, was das Singen betrifft, gibt es schon allerhand. Ambros, Fendrich und so weiter. Danzer, das sind alles gute Sänger auch, und die haben ihre Sprache gefunden. Nur die ist sehr wienerisch geprägt. Die hat auch so einen ganz bestimmten Schlag von, fast schon von Klassencodes. Da geht es ein bisschen darum, aus der Mitte der Gesellschaft herauszusingen. Und das ist was, was ich mir schwer tat, weil ich da mit diesem Wiener Milieu auch gar keine Überschneidungspunkte hatte. Und deswegen war es schon ein Finden der eigenen Sprache.
Wie funktioniert das dann im weiteren Kontext? Die Verbindung von Sprache und Musik, ist das ein organisches sich immer weiter ergänzen dann im Songkomponierprozess, oder ist es auch eine Schnitzeljagd?
Also ich finde ja tatsächlich, das Wort Musik machen und organisch ist eine, das ist ein Widerspruch, weil es ein, ich habe schon mal gesagt, es ist ein Kraftakt und bedarf auch sehr viel Gewalteinwirkung. Also im besten Fall entstehen Songs schon organisch, sie wachsen, man setzt sie zusammen, man spielt ein bisschen und dann passieren sie. Aber ich empfinde es nicht so. Ich empfinde es eher als Sachen zusammenbringen, die vordergründig gar nicht zusammenpassen, als ausprobieren, und Sprache und Musik.
Ja, bei uns ist es sehr viel Handwerk dabei einfach. Und es war ein langer Prozess, diese Songs so hinzukriegen. Wie
es ist immer noch ein langer Prozess, Songs zu schreiben. Ja. Also wir schreiben ja immer weiter. Und sodass sich Text und Musik verzahnen und miteinander laufen in einem Zahnrad, das, da muss man schon lange herumschrauben, bis die Zähne dann aneinander passen. Also mir geht es zumindest so. Mhm. Es gibt vermutlich auch Leute, die sich ganz leicht tun im Liederschreiben. Nur, also ich tue es nicht.
Naja, das ist natürlich auch immer dieses gern genommene Bild des Künstlers, der von welcher auch immer Muse geküsst, dann mal eben ganz organisch, obwohl das jetzt gar nicht so gemeint war, den Song da raushaut.
Also ich glaube, der Kern eines Songs entsteht schon in solchen Sternstunden, wo man einfach merkt, so, da nimmt jetzt irgendwas von einem Besitz und dann passiert das einfach. Aber in der Wirtschaft gibt es das Pareto-Prinzip, das besagt, dass 80% der Arbeit in 20% der Zeit geleistet wird und die restlichen 20% der Arbeit dann 80% der Zeit brauchen, also dieses Finishing eigentlich der große Kraftakt ist. Und insofern kann ich das unterschreiben, dass der Kern und das, was den Song im Kern ausmacht, oft dann wirklich sehr schnell geht, aber eben der Feinschliff, das, was es fertig macht, und dieses Fertigmachen, was auch der Nino aus Wien, toller Sänger, den vielleicht viele kennen, in seinem Song "Es geht immer ums Vollenden" besingt. Und dieses Fertigmachen ist das Schwierige und der Knackpunkt dabei. Und das ist das, wo man auch scheitern kann, weil wenn man es zu fertig macht, dann wird es irgendwann kaputt. Also dieses Überperfektionieren funktioniert ja auch nicht.
Ja, das romantische Bild des von der Muse geküssten Musikers finden auch die Musiker von Öl nicht so richtig treffend.